Ich bin Tor Alexander. Ich berate zum Auswandern nach Brasilien und zum Auswandern auch nach Lateinamerika. Und heute hörst du die nächste Episode unserer Serie, unserer Latino-Tour, und zwar Ausgabe Nummer 4. Wenn dich Brasilien als Auswanderungsland interessiert, wenn dich Lateinamerika als Auswanderungsziel interessiert, dann bleib dran. Bis gleich.
Teil 4 von der Latino-Tour. 25 Länder in Mittel- und Südamerika. Auch heute wieder mit Tor Alexander vom Kanal Mr. Maracuja. Er berät, wie man auswandern kann. Schön, dass wir heute wieder hier sind.
Und wie man nach Brasilien einwandern kann. Das auch. Fangen wir gleich an zu Brasilien. Hauptstadt heißt, welch Wunder, weißt du es?
Brasilia. Es ist eben nicht Rio de Janeiro, es ist auch nicht Sao Paulo und es ist nicht mehr San Salvador de Bahia. Seit einigen Jahrzehnten ist es Brasilia.
Genau, das ist eine Retortenstadt. Recht schön, architektonisch recht schön, ist durchaus ein Besuch wert. Vielleicht noch zu den Landesdaten. Brasilien ist eigentlich so der größte Staat in Südamerika, ist 24 Mal so groß wie Deutschland, also über 8,5 Millionen Quadratkilometer und besteht aus 40% Flachland und 60% Hochebenen. Also man hat da nicht wahnsinnig viele Gebirge. 50% des Landes sind bewaldet, 40% sind Amazonasgebiet davon. Also von den 50 sind halt 80% Amazonas. Und 7% des Landes werden als Ackerland oder Felder benutzt. Und selbst da gibt es halt vom brasilianischen Staat ziemlich viel Auflagen. Gerade jetzt auch im Pantanal oder sowas, wenn man da Ackerland oder Ähnliches nutzt, muss man noch Rückzugsgebiete für die ursprüngliche Vegetation, Flora und Fauna bereithalten. Infrastruktur, Sicherheit, was ist da so dein Eindruck gewesen, Roman?
Ja gut, wir reden jetzt über das größte Land des Kontinentes und eines der größten Länder auf der ganzen Welt. Brasilien macht ja schon die Hälfte von Südamerika aus und hat über die Hälfte der Einwohnerzahl. Da habe ich natürlich auf die Dimension gesehen, auch nur einen Bruchteil selber erlebt. Und ich bin in den südlichen Staaten gewesen, das ist Rio Grande del Sul und Santa Catarina. In diesen beiden, also in den beiden südlichsten Staaten habe ich mich am meisten aufgehalten. Dort hatten sie eine sehr vernünftige Infrastruktur. Es ist unmöglich, Brasilien über einen Kamm zu scheren. Das ist genauso wie Europa über einen Kamm zu scheren und Europa passt in Brasilien rein, also jetzt ohne Russland. Und das sind unterschiedliche Mentalitäten, unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Lohnniveaus, unterschiedliche Preisniveaus. Man muss zwischen dem Norden und dem Süden unterscheiden, also dem Nordosten und dem Süden. Das sind zwei unterschiedliche Welten. Das ist so wie Skandinavien und Albanien, obwohl das beides zu Europa gehört.
Ja, da gebe ich dir recht. Vielleicht auch noch mal ganz kurz, damit man die Dimensionen auch ein bisschen besser fühlen kann, die Nachbarländer. Also im Norden hast du dann diese Guyana, Suriname und so weiter, kommen ja auch noch zu sprechen, Kolumbien, Venezuela. Im Westen gibt es Peru, Bolivien und Paraguay auch noch. Und dann hat man natürlich noch im Süden oder Südwesten Argentinien, Uruguay. Und
Es ist so groß, dass es an jedes Land grenzt, abgesehen von Ecuador. Und Chile, glaube ich, auch nicht. Ne?
Aber Chile auch nicht, richtig, ja. Aber so die ganzen anderen Länder von Südamerika hat Brasilien eine Grenze. Und ich war auch in der alten Hauptstadt in Bolivien, dort im Museum. Und 2/3 des Staatsgebietes von Bolivien damals ist durch einen verrückten Präsidenten für 2 Goldkisten und ein weißes Pferd an Brasilien verschenkt worden. Das heißt, das ursprüngliche Brasilien war eigentlich noch wesentlich kleiner und hat quasi das Dreifache, also das Zweifache des heutigen Staatsgebiets von Bolivien mit geschenkt bekommen. Und das ist natürlich da auch die ganze Amazonasregion. Ja, also von der Vielfalt her ist das schon ein Land, was beeindruckend ist. Also ähnlich so wie bei den Amis, du kannst halt Urlaub im eigenen Land machen und hast verschiedene Klimazonen, verschiedene Bereiche. Ist schon interessant.
Auch wieder was gelernt. Das mit dem weißen Pferd wusste ich noch nicht. Danke für die Anekdote.
Na, du warst in Bolivien gewesen, du warst in der alten Hauptstadt, da gibt es dieses Unabhängigkeitsmuseum. So, und da war ich damals da, als ich mal, habe mir eine Privatführung geben lassen. Und die hat das da, hat die uns da so die Geschichte erzählt, rund um die Gründungsurkunde von Bolivien mit.
Dort war ich auch. Aber gut, Bolivien kommt noch, bleiben wir erstmal bei Brasilien.
Genau, da kommen wir ja noch, da ist noch ein Land dazwischen, weil wir kämpfen uns ja von Süden nach Norden hoch in Lateinamerika und momentan ist es noch einfach, die Reihenfolge der Länder zu bestimmen. Dann irgendwann kommt ein Punkt, denke ich mal, da wird es ein bisschen komplizierter. Wie war es denn, wie ist es denn bezüglich Infrastruktur, Sicherheit? Du warst nur in den zwei südlichen Provinzen, Santa Catarina, das ist die Provinz, die zwischen Atlantik und Paraguay liegt, und Rio Grande do Sul, das ist die Provinz dann, die an Uruguay
Uruguay,
angrenzt.
genau. Super Sicherheitsniveau, überhaupt keine Probleme dort. Alles modern, alles schick, alles neu, beziehungsweise in einigen Dörfern dort auch alte deutsche Fachwerkhäuser. Ich habe mir die ja bewusst rausgesucht, dass ich dort ja so geschaut habe, wo es denn dort noch deutsche Kolonien oder deutsche Nachfahren gibt. In der Architektur, ja, ganz Blumenau. Nach Hermann Blumenau hieß er, glaube ich, der Apotheker. Eine Stadt nach einer Flut im deutschen Sinne rekonstruiert. Und dort ist das zweitgrößte Oktoberfest der Welt. Wirklich sehr lustig. Und wenn die dort so Pseudolederhosen tragen und karierte Hemden, da kommst du dir vor wie auf der Alm. Auf der anderen Seite hat mich das schon etwas geschmerzt, dass die eben die Sprache nur noch ganz wenig sprechen. Ne, da denkt man, wenn sie doch die Kultur so hochhalten, dann wäre doch die Sprache das Erste, das Heiligste. Aber nein, mit dem Zweiten Weltkrieg, als Brasilien dort eingetreten ist, da haben sie die Deutschen wirklich bekämpft in Brasilien und denen auch die Sprache verboten. Und das hat dann 2 Generationen später natürlich auch seine Auswirkungen, dass dann nur noch ganz wenige Deutsch sprechen. Ja, und das fand ich dann doch relativ schade. Das hätte ich mir dann in meinem geistigen Auge anders vorgestellt.
Ja, gebe ich dir recht. Wobei ich habe ja früher auch ziemlich viel Webseiten betrieben und da gibt es halt so Analyse-Software. Und da muss ich sagen, da habe ich 5% aller Aufrufe, aber nicht nur bei mir, auch bei Kunden, kam aus Brasilien. Und das hat mich echt erstaunt. Also es gibt da schon, gerade auf dem Land, ziemlich viele Ecken, wo noch Deutsch gesprochen wird. Ich war auch in der Mitte des Landes mal auf so einer Emo-Tour, also gab es so ein paar Emo-Park oder sowas. Und die, bei dem wir da quasi die Tour gemacht hatten, die waren auch irgendwie deutsch aufgezogen. Die konnten zwar nicht mal sprechen, aber haben halt verstanden, was wir gesagt haben. Ne?
Ja.
Und es gibt aber einige Ecken, gerade da unten, Santa Catarina, ein bisschen hoch, ein bisschen runter, die halt ziemlich deutsch oder italienisch geprägt sind. Es sind halt dort auch viele Italiener. Es ist Weinanbaugebiet dort auch, darf man auch nicht vergessen. Und ist insgesamt eine schöne Ecke, während der Norden oder Nordosten dann schon wieder Richtung, sag mal, karibisches Feeling geht. Ne? Also Sa Sandstrände, Palmen und halt auch, ich sage mal, afrikanisch beeinflusstes Essen und ähnliches. Ne? Muss noch ein bisschen Werbung für unsere Bundesstaaten-Serie machen, die ich mit dem Raphael mache. Dort gehen wir ja auch die ganzen Bundesstaaten durch und sind uns dabei auch nach Norden hochzuhangeln. Und dann merkt man natürlich da auch, je weiter man von den unten, von den kälteren, von den gemäßigten Klimaregionen wegkommt, umso karibischer wird es halt, wissen wir so ausdrücken. Ne? Umso.
Mit allen Vor- und Nachteilen. Die Strände werden schöner, dafür wird es chaotischer und es wird gefährlicher. Ne, da
Ja.
gibt es gerade so, an der nördlichen Küste sind einige Städte, die sind schon mit sehr viel Vorsicht zu genießen. Ich bin des Weiteren in São Paulo gewesen und in Rio de Janeiro. Ich will jetzt gar nicht die ganzen Städte im Süden alle aufzählen, da bin ich in sehr vielen gewesen. Aber so die beiden größten Städte, die man eben so kennt. São Paulo ist ein unfassbarer Moloch. Die haben da ja auch so an die 20 Millionen Menschen. glaube sogar noch mehr. Und wenn du da mit dem Flugzeug schon anfliegst, du siehst eine Viertelstunde lang, siehst du nur Häuser und du denkst, das kann doch nicht sein. Und genauso ist es ein entsprechendes Verkehrschaos. Mit der U-Bahn kommt man so einigermaßen durch. Aber was dort so gerade im Zentrum von São Paulo so an Drogenzombies auf der Straße rumliegt, das war ich nicht mal von Kolumbien gewohnt. Das hat mit Sicherheit überhaupt nichts mehr zu tun. Und auch in Rio, ja, mein lieber Kollege Michael ist dort an die Copacabana mit dem Handy, ne, und wollte dann, wie man es eben so macht, so filmend auf den Strand zu laufen. Ja, da kamen dann so sieben, acht Pigmentierte aus der Favela, haben dann mit sieben, acht Leuten sich auf ihn draufgesetzt, ihn zu Boden geschmissen, ihm das Handy aus der Hand gerissen. Das ist natürlich für einen Mann auch ein blödes Gefühl, wenn man seine Familie nicht verteidigen kann. Was willst du denn machen gegen sieben Leute? Und ich bin dort sehr immer so in Hab-Acht-Stellung gewesen. Ne, dieses ganze Rio, das war für mich so eine gefühlte Dauerbedrohung. Der Ipanema Beach ist fraglos sicherer als die Copacabana. Aber es ist eben nicht so, wie man das so aus den 80er-Jahre-Filmen kennt, wo da nur die ganzen Bikini-Mädels am Strand rumliegen. Im Gegenteil, da mal ein fieser Spruch, aber leider wahr. Mir ist gesagt worden, in Brasilien kommen auf einen Mann kommen drei Frauen. Ich denke, es ist korrekter zu sagen, auf einen Mann kommt eine Frau, die so viel wiegt wie drei Frauen. Weil die
Oma, das
also.
siehst du falsch. Du guckst dann, du musst nicht die Dicken angucken, guck die drei Schlanken an, die auf dich zukommen und nicht die eine Dicke.
Wenn ich die mal gefunden hätte, die waren dann in Brasilia, da war ich ja nicht. Nee, also das ist schon aufgefallen, diese leckeren All-You-Can-Eat-Buffets, die sie da an jeder Straße haben. Das hat sich dann doch etwas ausgewirkt. Ja, und das, was ich dann eben so gerade mit den Bikini-Mädels vom Strand so erwartet hätte, das hat sich leider überhaupt nicht bestätigt.
Dann hättest du wahrscheinlich ein bisschen weiter in den Norden ziehen müssen. Also ich war im Pantanal ziemlich viel unterwegs und dann auch Richtung Runden, Santa Catarina und dann an der Küste wieder hoch Richtung São Paulo. Und ich habe da schon einige Hübsche gesehen, da hätte ich dann schon, wäre ich dann schon ins Grübeln gekommen, also von sehr ansprechend. Und was mir natürlich in São Paulo auch mal passiert ist, ich bin einmal mal nach der Dämmerung falsch abgebogen und war dann in so einer Favela drinne.
Oh,
So,
ja.
da sind die Straßen ja gerade so breit wie so ein Auto und dann hast du einen ganz schmalen Bürgersteig, wo vielleicht einer, wenn er den Bauch einzieht und sich mit dem Rücken an die Wand stellt, laufen kann. So, und da kannst du ja nicht drehen und rückwärts fahren kannst du da auch vergessen, bis du merkst, dass du jetzt da falsch bist, bist da schon die Straße reingefahren.
Schlecht.
Und dann bin ich da drin rumgekreist, habe die Türen verriegelt, und ist ja nicht so, dass du die ganze Zeit fährst, da musst du ja dann auch immer warten, bis dann vor dir frei wird. Und irgendwann habe ich da so einen komischen Bus gesehen, der da durchgebrettert ist, dachte, jetzt, dem fahre ich hinterher, egal wie der fährt ja irgendwann wieder raus. So, und dann bin ich nach einer halben Stunde, bin ich dann wieder, würde ich sagen, schwitzend auf der Favela rausgekommen, aber lebend und mit all meinem Gepäck und meinen Sachen.
Oh Mann, Glück gehabt. Das kann auch mal
Ja,
schief gehen, ja.
richtig, ja. So, also bezüglich Sicherheit, sagen wir mal, in den Städten großes Ausrufezeichen, kein Fragezeichen, Ausrufezeichen. Wie war denn so die Situation während der Zika-Krise aus deiner Sicht?
Damals hatten sie ja noch den Bolsonaro. Und der hat dem ganzen Quatsch ja sehr vehement widersprochen. Und deswegen war das dort verhältnismäßig sehr entspannt gewesen. Doch seit dort der Sozialistenführer Lula, der Kriminelle da, Ex-Gefängnisinsasse, seitdem der gewählt wurde oder auch vielleicht nicht gewählt wurde, das würde ich auch offen lassen. Auf jeden Fall, seitdem er dort herrscht, ist das alles ins Gegenteil verwandelt. Er hat ja eine Impfpflicht einberufen, selbst für
Impfzwang.
Neugeborene, selbst für Säuglinge. Dass man dort Impfkritiker ist, dann hat sich Brasilien zum dauerhaften Leben erledigt. Dass
Würde ich
dort
so nicht sagen.
Sozialhilfe gestrichen wird, wenn man dort nicht gebratwurstet ist. Und ja, da kann man nur hoffen, dass das Land von dem auch bald wieder befreit ist.
Würde ich dir nicht ganz so zustimmen. Also erstmal hat er einen Impfzwang eingeführt unter Strafe. Und dauerhaftes Leben, wenn du dagegen bist, das verbringst du dann im Gefängnis dort.
Da habe ich jetzt nichts anderes gesagt. Impfpflicht schon
Du hast gesagt,
ab
nicht so
dem Frühjahr.
geeignet, aber egal. So, also ich sehe das halt ziemlich, und bei dem Lula weiß man auch nicht, welches Spiel der so richtig spielt. Ich denke halt auch so ein Befürworter der Agenda 2030.
Ja, was schade ist, weil Brasilien ist ein Land mit unglaublichem Potenzial, ist zwischenzeitlich auch mal mein Favorit gewesen zum dauerhaft dort leben. Aber mit dem geht es eben nicht. Ich hatte zumindest gehofft, dass er die Wirtschaft vor die Wand fährt, dass der Wechselkurs, der brasilianische Real, der Real, die Real, dass zumindest der Wechselkurs zu unseren Gunsten sich verändert, kann ich leider auch nicht bestätigen. Und ja, das macht das Land leider temporär sehr unspannt.
Und Lebenshaltungskosten, wie siehst du die im Vergleich zu anderen Ländern?
Im Süden ist es, ich hau mal aus, Deutschland minus 20%.
Hm.
Es ist für südamerikanische Verhältnisse ist es höher preisig, aber beileibe noch nicht so teuer wie Chile, geschweige denn Uruguay. Der Norden, wo ich nicht bin, aber das habe ich hinreichend gehört und auch Hotelpreise habe ich verglichen, wird dann wieder, naja, ebenso kolumbianisch, also wieder sehr günstig. In dem Land ist wirklich eine Grenze. Das ist so wie Westdeutschland und DDR. Es ist zweimal komplett unterschiedlich, eben nur, dass es in der Mitte irgendwo fließend übergeht. Ja, wie du es eben schon sagtest, mit dem afrikanischen Flair und Preisniveau bis zu dem deutschen Flair und Preisniveau.
Deutsche Gemeinschaften.
Deutsche Gemeinschaften in den von mir bereisten Bundesstaaten sehr intensiv. Also zumindest kulturell deutsch, leider nicht mehr deutschsprachig. Ich hatte mich sehr gefreut in Pommerode. Pommerode ist so 20, 30 Minuten nördlich von Blumenau. Weil meine Familie abstammungsmäßig aus Pommern kommt, habe ich mich in Pommerode gleich heimisch gefühlt. Ja, und da reden sie wirklich auch Deutsch auf der Straße, an der Bushaltestelle, miteinander. Teilweise natürlich auch ein Platt, was man schon wieder auch als Hochdeutscher nicht mehr so wirklich versteht. Na, so Hunsrücker Platt. Oder am süßesten, wir hatten, das muss auch Blumenau gewesen sein, einen Taxifahrer und der hat Ostpreußisch gesprochen. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der original Ostpreußisch spricht, allenfalls in Filmen. Und das war schön. Ja, also die pflegen die deutsche Kultur. Deswegen gibt es einige deutschartige Communities. Es wäre mir jetzt nicht bekannt, dass jetzt so viele Deutsche da Zentren bilden und da neue Kolonien starten, wie sie es zum Beispiel in Paraguay tun. Das wäre mir nicht aufgefallen.
Ja, ist richtig. Die schließen sich dann halt bestehenden Gemeinden an und vor allen Dingen ist es ein Riesenland. Es verläuft sich da viel, ne? Das ist der andere Punkt. Du hast da jetzt nicht so Ballungszentren wie in Paraguay, wo jetzt das gebündelt die Leute sich da ansammeln und noch mehr dazu kommen, wie so ein Magnet, sondern da verläuft sich halt ziemlich viel. Und dann gibt es natürlich auch einige, die halt einen brasilianischen Ehepartner haben und dann halt auch überlegen, ob sie dann wieder dahin zu gehen. Dahin gehen, wo der Ehepartner quasi aufgewachsen oder verwurzelt ist. Wie Besonderheiten im Land, was würdest du da nennen?
Wir haben das Offensichtlichste noch gar nicht erwähnt. Der Elefant, der im Raum steht, die sprechen kein Spanisch. Denn Brasilien ist das einzige Land in Lateinamerika, wo Portugiesisch gesprochen wird. Und ja, es ist halt noch mal was anderes. Ich sag mal, Brasilianisch und Spanisch verhält sich vielleicht so wie Deutsch und Holländisch. Es
Ich habe
sind ein
mal.
paar Dinge, sind vergleichbar, sind ähnlich. Vieles ist auch einfach eine andere Betonung. Jedoch ich hab so meine Herausforderung damit, dass ich in allen spanischen Ländern positive Erfahrungen gemacht habe, dass wenn man sich bemüht, deren Sprache zu sprechen und du machst deine Fehler, erstens freuen sie sich, dass du es überhaupt versuchst. Zweitens geben die sich Mühe, dich zu verstehen. Du bist der beste Freund, weil du dir Mühe um dich gibst. Und leider sind meine Erfahrungen in Brasilien ziemlich genau das Gegenteil. Das ist so eher wie die Franzosen. Wenn du da mal einen Fehler in der Grammatik machst, dann sind sie angepisst. Dann sind sie beleidigt, in der Ehre getroffen. Ne? Und dann hast du mal eine Endung von einem Wort falsch. No, we can do. Ich verstehe dich nicht. Kommt dann, ne? Also, gib dir doch mal so Mühe wie die anderen. Ne? Die sind da sehr unter sich und das hat mir nicht so gefallen.
Ja, ich habe mal eine Portugiesin in Deutschland gefragt. Ich habe da in Schwaben gewohnt. Und da hat die mir geantwortet, weil die Spanier sprechen ja so richtig trockenes S eigentlich fast gar nicht, ne? Dos. So, dos, sagen wir. So, und die Portugiesen würden sagen dosch. Und die hat mir gesagt, naja, die Portugiesen sind quasi die Schwaben der Iberischen Halbinsel.
Ja, das stimmt.
So, und ich bin auch mal mit dem Flugzeug, als ich nach Brasilien geflogen bin, bin ich mit Varig geflogen, portugiesische Fluglinie. Und ich hatte mich da nicht groß vorbereitet, habe einfach Flug gebucht und Sachen gepackt und losgeflogen. Und habe dann überlegt im Flugzeug, was für eine Sprache sprechen die denn? Ich verstehe hier kein Wort. Klingt irgendwie so, vielleicht ein bisschen so wie Rumänisch oder so. Weil das auch so und so weiter war ein bisschen romanisch, aber ziemlich viele Zischlaute mit drin. Und gut, ich habe mich dann nicht weiter drum gekümmert.
Ist so ein Singsang, ja.
Ja. Aber ich hatte jetzt da mit der Verständigung, ich habe dann immer Spanisch geredet, also schlechtes Spanisch. Und ich glaube, in einem Hotel hatte ich mal Diskussionen mit denen, weil da die Klimaanlage nicht funktioniert hatte oder die Fernbedienung nicht. Und da musste ich denen ein paar Mal Bescheid geben, bis sie das richten. Und das hat aber dann auch irgendwie geklappt. Das haben sie dann verstanden, weil als ich dann beim zweiten Mal der Rezeption aufgeschlagen bin, ging es dann irgendwann ein bisschen schneller vorwärts, das Problem zu lösen. Und bei den anderen Sachen, Essen, Trinken, Wegfragen, habe ich da eigentlich keine negativen Erfahrungen gemacht. Aber da war mein Spanisch auch noch nicht so gut wie heute, ne?
Ich möchte zum Thema Besonderheiten das Essen nochmal unterstreichen. Dass Südamerika ist in manchen Ländern wirklich eine kulinarische Wüste. Das kommen wir noch. Brasilien hat jetzt vielleicht nicht in der Tiefe den ganz großen Gaumen benutzt, aber dafür in der Breite. Dass es dort Buffet pro Kilo gibt. Da ist dann ein Preis. Du kannst eben alles nehmen, was du möchtest. Und das wird dann in Gramm gewogen und der Kilopreis wird verrechnet. Oftmals auch All You Can Eat, dass die dann dort einen Schnitt machen. So alles ab 700 Gramm ist dann gratis dazu. Und das gefällt natürlich dem 1,90 Meter großen, 95 Kilo Deutschen, dass man davon so ein Riesenbuffet sich nehmen kann, was man möchte. Bin ja auch bekennender Pflanzenfutterer. Und das ist auch in diesen Ländern schwer genug, was Vegetarisches zu finden. Und bei den Buffets schnappst du dir eben, was du möchtest. Oder Pizza All You Can Eat, Pizza Rodizio, wo sie immer Pizzen frisch machen, die dann eben achteln oder von mir aus zwölfteln und dir anbieten. Und du kannst auch verschiedene Pizzastücke essen. Also kulinarisch habe ich dort in Brasilien richtig Spaß. Das ist auch eine positive Besonderheit. Ich freue
Ja, aber
mich, wenn sie
das.
den Buddha losgeworden sind. Und ich dann dort wieder mehr Zeit verbringen kann und mir dann auch die nördlichen Teile und die Strände dort anschauen werde. Dafür nehme ich die Sicherheitsrisiken in Kauf und wäre sogar bereit, mich noch tiefer in die Sprache einzuarbeiten.
Dadurch, dass du ziemlich viele verschiedene Regionen, ziemlich viele verschiedene Bundesstaaten hast, ist das Kulinarische da wirklich, wie du sagst, ziemlich breit, ne? Also du hast da. In anderen Regionen hast du andere Sitten, andere Essen. Als ich in Mato Grosso war, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, gab es halt so eine Kette, wo du ziemlich viel Fleisch essen kannst. Hast zwar auch Gemüse und anderes Buffet, aber da kommt er halt rum mit so einem Spieß, mit Hähnchenherzen, mit Flügeln, mit Leber, mit Nieren, mit weiß der Kuckuck was. Das kriegst du alles da auf dem Teller bei dir. Und wirklich sehr lecker, sehr gut zubereitet. Also echt eine Empfehlung. Also wenn du da Brasilien, die Bundesstaaten abklapperst, da kommst du dann schon mit einem dicken Bauch heim. Ne?
Ja,
Allerdings, wenn du
damit du.
Vegetarier bist, ist es ein bisschen schwieriger, aber selbst da gibt es halt auch ganz gute Möglichkeiten. Eine andere Besonderheit, die mir halt bei Brasilien auch so ein bisschen negativ aufstößt, ist halt die CPF. Das heißt, das ist so eine
Ah,
Steuer,
ja.
die du halt beim Einkaufen irgendwie mitteilen musst. Erstens wird der Einkauf dir dann konkret zugeordnet. Das heißt, man kann dann Bewegungsprofile und Einkaufprofile und was nicht alles noch stellen. Und zum anderen sehe ich das als eine hochgradigen Eingriff in meine Privatsphäre und Überwachung an. Und das ist für mich ein K.O.-Kriterium.
Ganz wichtiger Punkt. Du kannst teilweise die banalsten Sachen nicht machen, wie dir mal ein Fahrrad zu mieten, weil die für jeden Scheiß diese Nummer sehen wollen. Du hast sie halt nicht. Okay, ja, man kann sie beauftragen, beantragen, und wenn man da jetzt längere Zeit verbringen möchte, dann geht das schon mit einem überschaubaren Aufwand und mit portugiesisch Grundkenntnissen. Aber gut finde ich es trotzdem nicht. Ganz starker Punkt, den du da noch ergänzt, das ist ein Minuspunkt. Jawohl.
Und das wird ja jetzt unter Lula wird das ja alles noch weiter forciert. Digitalisierung ist Überwachung, ne? Weil die Techniken, dass sie zu deinem Wohl verwendet werden, das kannst du mal träumen, sondern sagen wir, Machtinstrumente werden immer zur Machterhaltung verwendet. Und Digitalisierung ist ein gutes Instrument, um dich zu gängeln, um dich zu überwachen, um dich einzugrenzen und dich zu steuern.
Schon wieder ein Land, was mit Vorsicht zu genießen ist. Aber es kommen ja noch 21 weitere Länder, die wir euch vorstellen werden, und sind dann gespannt auf deine Meinung, wo es dir gefällt. Schreib uns gerne in die Kommentare, wie du über Brasilien denkst. Ja, und dass es sogar zwei unterschiedliche Tarife gibt im Norden und im Süden, mit welchen Investitionen man dort einwandern kann, das erfährst du natürlich vom Tor Alexander in der Beratung persönlich.
Und in diesem Sinne, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.